Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen sechsten Sonntag nach Trinitatis steht im fünften Buch Mose, im Buch Deuteronomium, im siebten Kapitel. Mose sprach zu Israel: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So haltet nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Liebe Gemeinde, in der sommerlichen Ferienzeit, die jetzt begonnen hat, werden sich viele in den nächsten Wochen ans Meer oder in die Berge aufmachen. Und der Urlaub bietet hoffentlich Raum, zu sich zu kommen und die Chance, die Natur draußen viel unmittelbarer zu erleben. Wenn man Glück hat, dann gehören auch die klaren Sternennächte dazu. Wer solch eine sommerliche Sternennacht erlebt, kann sich des Eindrucks kaum erwehren. Je dunkler die Umgebung, desto eindrucksvoller der bestirnte Himmel im unermesslich großen Kosmos. Manchmal erleben wir, dass das eine befreiende Wirkung hat. All die Sorgen, all die Probleme, die sich im Alltag so groß machen, sind doch angesichts dieser Dimensionen eigentlich ganz, ganz klein. Manchmal kann es aber einem auch den Schauer über den Rücken jagen. Sind wir nicht verloren in den unendlichen Räumen? Die Sterne ziehen ungerührt ihre Bahn, egal was mit uns ist und was wir leiden. Das, was meist ein flüchtiger Gedanke während eines Sommerurlaubs sein kann, das war für das Volk Israel ein andauerndes und bedrängendes Lebensgefühl. Das wandernde Israel hatte viele tausend Nächte unter dem freien Himmel zugebracht, ohne zu wissen, wohin. Und wer einmal im Sinai-Gebirge umhergewandert ist, wer die Wüstengebiete Israels kennt, wird sich vorstellen können, wie es sich angefühlt haben muss, ohne GPS-Gerät, ohne Auto oder feste Behausung, verloren und verirrt, in provisorischen Zelten untergebracht. 40 Jahre lang, so sagt es uns die Bibel. Sie erzählt auch, dass Mose an der Schwelle zum gelobten Land eine Predigt gehalten hat. Ein Teil davon haben wir eben gehört. Diese Predigt ist nicht das Selbstzeugnis einer starken und machtbewussten Nation, die sich ihrer Rolle in der Welt und in der Geschichte gewiss ist. Es spiegelt vielmehr das nicht enden wollende Ringen darum, überhaupt da sein zu dürfen. Denn anders als die anderen Völker war Israel eben nicht stark, gut ausgestattet und organisiert. Es war nicht mehr als eine kleine Gruppe entkommener Sklaven, zu der sich dann andere randständige Gruppen gesellt hatten, ein Haufen ermüdeter, desillusionierter Menschen, die zu diesem Zeitpunkt schon Jahrzehnte der Flucht und des Überlebenskampfes hinter sich hatten und die erfahren mussten, dass sie nirgendwo willkommen sind. Und so fragen sie sich unter dem weiten Himmel, wer sind wir eigentlich? Sind wir überhaupt jemand? Werden wir uns verlieren in den Auseinandersetzungen, die uns bevorstehen? Was hält uns zusammen? Was gibt dem allen einen Sinn? Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volke des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Liebe Gemeinde, geliebt zu sein, das ist der erste Artikel des Grundgesetzes Israels und aller, die glauben wollen. In den Weiten der Welt einen Bezugspunkt haben. Keine abstrakte theoretische Überzeugung, kein höheres Wesen irgendwo oder nirgendwo hinter den Sternen, sondern ein Du, das sieht, das erkennt, das will, das mich will, mich erwählt, liebt. Das ist der Glaube, den Israel dieser Welt geschenkt hat. Denn vorher gab es nur die Götter, die Fernen hinter dem Sternenzelt, denen man Opfer brachte und die sie verlangten. Für uns Heutige klingt das Wort Erwählung, das in diesem Zusammenhang fällt, aber auch zwiespältig. So oft ist dieser Gedanke bis zur Unkenntlichkeit deformiert worden. Immer wieder haben religiöse und scheinreligiöse Gruppen mit dem Hinweis auf eine vermeintliche Erwählung ein höheres Recht beansprucht und damit Unrecht gerechtfertigt. Und Hitler etwa hat sich auch als Erwählter verstanden, als Erwählter der Vorsehung, und für ihn hatte die Vorsehung dieses deutsche Volk erwählt, weil es stärker, überlegener war als all die anderen Völker, so sagt er. Und bis in die Gegenwart gibt es diese Erwählungsideologie immer wieder, gerade bei den großen Nationen. Aber die Erwählung, von der die Bibel spricht, verbindet sich nicht mit dem Gedanken der Überlegenheit. Im Gegenteil. Nicht, weil ihr größer wäret als alle Völker, du bist das Kleinste, sondern weil er euch geliebt hat. Gott erwählt, das bedeutet, die Liebe Gottes sucht nicht das Besondere, das Erhabene. Die Liebe Gottes macht besonders. Gerade das Unvollkommene, Unaugenscheinliche, Unbeachtete macht er besonders. Er wählt es. Und er gibt ihm Bedeutung. Im tiefsten Grund meint Erwählung nichts anderes als: meine Liebe meint dich. Wir hören diese Worte des Mose als Christen. Wir kennen in ihnen den Gott wieder, auf den auch wir uns im Namen Jesu berufen. Und wir kennen die gleiche Gnade der Erwählung wieder in dem, was jedem Getauften zugesagt wird. Aber machen wir uns nichts vor. Wir stehen genau wie Israel in seinen Wüstennächten vor der gleichen tagtäglichen Herausforderung, diesen Glauben zu bewahren und durchzuhalten in all den Tagen und Nächten, die es uns schwer machen. Denn dass dieser Glaube überlebt hat, das ist alles andere als selbstverständlich. Es war vielmehr mehr als unwahrscheinlich, in einer Welt, die sich auch im Angesicht von Schmerzen und Tränen so gleichgültig weiterdreht. Jeden Tag bekommen wir die Bedeutungslosigkeit des Einzelnen vor Augen geführt. Wir brauchen nur den Fernseher einzuschalten. Wir erleben, wir sind nur einer oder eine von vielen. Ein kleines Rädchen im Getriebe. Und tagtäglich geht das Schicksal über Menschen hinweg und jeder ist ersetzbar. Menschen und sogar Völker versuchen mit dieser herzlosen Wahrheit auf je ihre Weise umzugehen. Entweder versuchen sie, sich selbst zu behaupten, sich einen Namen zu machen, sich selbst eine Bedeutung zu geben. Sie arbeiten daran, stärker zu werden und größer und geschickter und kluger. Oder sie suchen nach der Anerkennung und Liebe bei anderen, vielleicht bei den Menschen an ihrer Seite. Wenn unser Schicksal schon das Große und Ganze nicht interessiert, wollen wir wenigstens einen oder einige wenige Menschen finden, für die wir Bedeutung haben. Ich suche nach dem Menschen, der mich meint. Nach dem, der mich erwählt, nicht weil ich etwas darstelle oder habe, sondern weil ich bin. So bin, wie ich bin. Einen, der mich erwählt, trotz meiner Schwächen, Fehler, Ecken und Kanten. Und manchmal suchen wir ein Leben lang. Und manchmal fühlen wir uns bei den nächsten Menschen an unserer Seite, sogar bei ihnen, ungesehen und ungeliebt, unerwählt, manchmal sogar abgewählt und ausgetauscht. Liebe Gemeinde, wenn wir bei einer Taufe den Täufling, sei es ein Kind oder ein Erwachsener, mit dem Wasser der Taufe berühren und den Namen des dreieinigen Gottes über ihm aussprechen, dann berühren wir ihn mit einer besonderen Wahrheit, einer besonderen Wirklichkeit, die dieser Erfahrung der Bedeutungslosigkeit widerspricht. Und widersprechen will. Einer heiligen Wahrheit, die den Menschen umschließt und einhüllt, ein ganzes Leben lang und darüber hinaus. Und diese Wahrheit sagt, dass du da bist, dass du atmest, dass dein Herz schlägt. Hat den tiefsten Grund darin, dass du geliebt bist, dass du erwählt bist. Und das sollst du wissen, egal was dir begegnet. Diese Wahrheit gilt ein Leben lang. Aber oft genug fällt es uns schwer, in Kontakt mit ihr zu kommen und noch schwerer, mit dieser Wahrheit in Kontakt zu bleiben. Gott liebt dich. Manchmal klingt das wie eine fromme, erbauliche Formel in der Kirche, die letztlich wenig bedeutet und nichts bewirkt. In der Predigt an das Volk Israel erinnerte Mose an den Weg, den Israel zurückgelegt hatte, an die Befreiung aus der Sklaverei und an die Bewahrung in der Wüste. Wenn Israel sich der Liebe Gottes vergewissern wollte, so schaute es nicht zuerst in den Sternenhimmel, sondern in seine eigene Geschichte. Mag sie auch noch so klein sein. Und vielleicht beginnt die Wahrheit von der Liebe Gottes erst dann zu uns zu sprechen, wenn wir anfangen, unsere persönliche Geschichte, die wir bis zu diesem Augenblick gelebt haben, als eine Geschichte des Geliebtseins zu lesen. Das fällt uns nicht einfach zu. Es gibt so viele andere Weisen, sein eigenes Leben zu lesen, als Erfolgsgeschichte oder als Geschichte des Versagens, als Geschichte der Verbitterung. Wir müssen lernen, unser Leben auf die Liebe hin zu entziffern. Dabei geht es nicht darum, das Schwere zu leugnen, die Verwundungen kleinzureden, die Dinge zu überspielen, die wir auch nach Jahren kaum verstehen. Aber Spuren bewahrender, stärkender, segnender Liebe durchzieht jedes Leben. Auch die, gerade die, die Schwerstes erleben mussten, bezeugen es. Es gilt, diese oft verdrehten, oft unsichtbaren und doch wirksamen roten Fäden der Liebe Gottes zu erkennen, sie aufzunehmen und dann weiter zu spinnen. Wenn du dein Leben durchgehst, was kannst du darin als Gnade des Geliebtseins erkennen, die Gott dir geschenkt hat? Und welchen Faden willst du weiter ausziehen und hineinweben in den Teppich deines Lebens? Der größte rote Faden ist Jesus Christus selbst. Er zieht sich durch Tod hinein ins Leben. Damit dieses Geliebtsein nicht zu einer abstrakten, toten Glaubensformel verkommt, zur billigen Gnade wird, gehört aber noch etwas anderes. Unsere Antwort. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So haltet nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Mose erinnert in seiner Predigt an das Erwähltsein und Geliebtsein als Ausgangspunkt einer lebenslangen Bindung. Aber diese Bindung soll ein Bündnis sein, etwas, das auf Wechselseitigkeit beruht. Denn Israel hat immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass sie die Freiheit dann bewahren konnten, wenn sie sich selbst zu dieser Bindung auch bekannten und sie pflegten. Und wo sich diese Bindung lockerte, war man schnell den Götzen verfallen und verlor sich an sie. Natürlich, wir können als Christen nicht jedes Wort der Predigt des Mose mitsprechen. Dass Gott Hass mit Hass beantwortet, wird schon im Alten Testament selber überwunden. Und auch Jesus lehrt, die Liebe Gottes ist und bleibt unbedingt, selbst dann, wenn wir uns von ihr abwenden. Und dennoch wartet die Gnade des Geliebtseins auf eine Resonanz. Für Israel bestand diese Resonanz im Hören und Befolgen der Gebote der Tora. Und auch die Zusage des Geliebtseins in der Taufe wartet auf eine Antwort. Gott erwählt uns und wartet auf unser Ja, ich nehme die Wahl an. Zweifellos, es fällt uns oft schwer genug, dieses Ja aus vollem Herzen zu sprechen. Immer wieder melden sich ja die Gegenstimmen und wir rennen doch wieder denen hinterher, die uns Liebe und Anerkennung versprechen und uns am Ende nur verbrauchen. Die Taufe ist der Beginn eines besonderen Weges, eines neuen Weges. Der Weg der Taufe besteht genau darin, immer mehr aus diesem Ja Gottes zu leben und immer mehr zu seinem eigenen Ja zu finden und manchmal zurückzufinden, sodass wir immer freier werden von diesen Neins, die wir täglich hören. Was ist das für eine Befreiung, aus diesem Ja herauszuleben? Was könnte das für eine Befreiung sein? Wenn wir unser Leben nicht mehr als ein lebenslanges Ringen um Liebe und Anerkennung verstehen und leben würden, sondern wenn wir unser Leben als eine Antwort verstehen. Als eine Antwort auf die Liebe, mit der wir schon längst beschenkt wurden und mit der wir immer wieder beschenkt werden. Für Jesus bestand die ganze Antwort auf diese geschenkte Liebe Gottes darin, dass wir sie weitergeben. Das war für ihn eine ganz einfache und natürliche Sache. Das war für ihn das Gesetz und die Propheten. Du empfängst die Liebe und du gibst sie weiter. Du lebst davon, dass dir vergeben wird und so vergibst du. Mehr braucht es nicht. Weniger braucht es nicht. In Zeiten, in denen es so oft darum geht, sich zu bedienen und zu geben, nur wo man für sich selbst bekommt, ist das vielleicht die heilige Berufung, zu der wir als heilige Kirche eingeladen sind. Zu bezeugen, dass das Leben Sinn macht im Empfangen und Weitergeben der Liebe, zu der wir gehören. Liebe Gemeinde, vielleicht hat der eine oder die andere Gelegenheit, in den nächsten Wochen unter einem klaren Sternenhimmel zu stehen. Vielleicht wird das Wetter ja auch noch besser. Wie anders kann man dann hineinschauen, wenn man wagt zu glauben, dass diese unendlichen Weiten von dem geschaffen wurden, von dem es in der alten Liedweise heißt, kennt auch dich und hat dich lieb. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.